in der Situation ist es für mich eher immer wichtig, mich zu erinnern, bei mir zu bleiben und mich dann wieder zu erden. Ich mache das dann meistens, indem ich meinen Atem kontrolliere und wirklich darauf bewusst achte, tief ein- und auszuatmen. Ich klopfe meinen Körper ab. Ich greife auf meine Brust und ich sage mir auch, mir geht's gut, wir schaffen das.
Das ist eben nur die Reaktion des Körpers auf eine potenziell erkannte Gefahr. Und wenn ich jetzt wirklich vor einem Säbelzahntiger stehen würde, wäre ich meinem Körper unendlich dankbar, dass der das Herz ordentlich anpumpt, dass der alles in Bewegung setzt, damit ich jetzt fliehen kann, dass es wirklich, wirklich wichtig ist zu verstehen. Mir hat dann tatsächlich einmal eine Ärztin gesagt, das absolute Worst-Case-Szenario bei einer Panikattacke ist tatsächlich, dass man in Ohnmacht fällt. Aber dann reguliert der Körper sich wieder selber. Es ist noch nie jemand an einer Panikattacke gestorben.
Ich habe jetzt seit fast 2 Jahren keine Panikattacke mehr und ich hätte auch keine Angst, wenn sie wieder kommt, weil es wäre einfach eben für mich nur mein Körper, der sagt, hey, pass auf dich auf.
Herzlich willkommen zu Keine Angst vor der Angst, dem Podcast für mentale Gesundheit und dem Umgang mit Angststörungen. Heute sprechen wir über ein Thema, das viele von uns beschäftigt, nämlich Panikattacken. Panikattacken sind oft eine extreme Erfahrung. Sie kommen plötzlich und manchmal hat man das Gefühl, komplett die Kontrolle zu verlieren. Doch es gibt Hilfe. In dieser Folge schauen wir uns an, was du in Akutsituationen tun kannst, also praktische Tools und Techniken für den Moment der Panik. Und zweitens, wie sich Panikattacken auf unseren Alltag auswirken und wie wir da durchkommen. Dazu habe ich zwei wunderbare Gäste heute eingeladen. Caroline, sie hat jahrelang selbst Panikattacken durchlebt und ist bereit, ihre Erfahrungen mit uns zu teilen. Und Nina Baumgartner, Psychotherapeutin und Expertin für Angststörungen. Schön, dass ihr beide da seid. Danke und herzlich willkommen.
Hallo und danke für die Einladung.
Dankeschön, ja.
Starten wir gleich mit dem Thema. Was kann man tun, wenn sich eine Panikattacke anbahnt oder wenn eine Panikattacke auftritt? Also Caroline, wir haben gesagt, du hast jahrelang selbst damit zu kämpfen gehabt. Wie fühlt sich das denn an und wie geht man in solchen Momenten tatsächlich damit um?
In erster Linie spüre ich, dass ein Stein auf meinem, also es ist ein Gefühl, als würde ein Stein auf meiner Brust liegen. Und da merke ich dann schon so, okay, da passiert etwas. Und oft wird mir dann auch schwindelig und ich bin desorientiert. Es ist irgendwie so ein Gefühl, dass ich die Kontrolle über meinen Körper verliere. Und wenn es ganz schwer wird, dann bekomme ich auch Atemnot und denke mir auch so, okay, das war's jetzt. Schluss aus. Ich sterbe hier jetzt. Es ist vorbei. Also in der Situation ist es für mich eher immer wichtig, mich zu erinnern, bei mir zu bleiben und mich dann wieder zu erden. Ich mache das dann meistens, indem ich meinen Atem kontrolliere und wirklich darauf bewusst achte, tief ein- und auszuatmen und mich dann auch zu erden. Sprich, ich klopfe meinen Körper ab, ich greife auf meine Brust und ich sag mir auch, mir geht's gut, alles ist in Ordnung, wir schaffen das. Und nicht dagegen anzukämpfen. Ich habe das am Anfang immer gemacht, weil das, glaube ich, auch so ein Reflex natürlich ist, so mir geht's schlecht, oh mein Gott, ich muss etwas dagegen tun, aber das macht's nur schlimmer. Das heißt, wirklich bewusst zu einem zurückzukommen und zu schauen, okay, mir passiert jetzt nichts, es geht vorbei. Wir müssen das nur ruhig und sanft auch durchstehen, so.
Angesprochen auf die Atmung, Nina, gleich die Frage an dich, warum hilft Atmung gerade so gut in solchen Situationen? Das ist ja immer wieder auch ein Tipp von Expertinnen und Experten, dass man sich auf die Atmung konzentriert.
Also die Caroline hat gerade schon das Wichtigste gesagt, nämlich um das zu verstehen, kann man sich nochmal verdeutlichen, was bei Panik in unserem Körper passiert. Sie sind in einer der vorherigen Folgen, hast du es so gut beschrieben, der Körper der Feuermelder im Gehirn, unsere Amygdala, sieht irgendwo ein Gefahrensignal. Das kann entweder eh in unserem eigenen Körper sein oder im Außen und schlägt Alarm sozusagen. Und wenn die Amygdala Alarm schlägt, dann setzt unser Körper ganz schnell viel Adrenalin frei. Der Sympathikus wird aktiviert, um kämpfen oder fliehen zu können. Das war früher mal, als es noch Säbelzahntiger gegeben hat, total schlau, weil da haben wir einfach richtig schnell sein müssen. Da dauert es vom Reiz bis zum Einsetzen der lebensrettenden Handlung 400 bis 750 Millisekunden. Also das geht richtig schnell und das ist auch richtig wichtig. Und was passiert noch? Die Atmung wird flach und schnell, damit ich mich auch schnell bewegen kann. Mhm. Und umgekehrt ist eine tiefe Atmung ein Zeichen für die Amygdala, für unser Bedrohungssystem. Es ist gerade keine Gefahr da, weil das wieder den Parasympathikus aktiviert und sozusagen das Signal gibt, du kannst wieder durchschnaufen, du kannst dich wieder entspannen, der Säbelzahntiger ist weg und somit kann ich nicht tief atmen und Panik gleichzeitig haben. Mhm. Das ist neurobiologisch nicht möglich für unser Nervensystem. Mhm. Und deswegen ist die Atmung das schnellste Selbstregulationsinstrument, das wir haben. Ja. Mhm.
Voll spannend, wissenschaftlich erklärt. Gibt es irgendwas anderes nur neben der Atmung, was jetzt akut hilft, was man einsetzen kann, wenn es wirklich zu so einer Situation kommt?
Ja, weil gerade du hast es ja auch schon kurz angesprochen, Caroline, für Menschen, wo die Angst- und Panikstörung auch eine Traumafolge sein kann, zum Beispiel, kann tief atmen noch zusätzlichen Stress auslösen, weil dann vielleicht diese Schutzspannung, die man immer in sich trägt, fällt und man von Gefühlen überflutet wird, zum Beispiel. Mhm. Und diesen Menschen empfehle ich, im ersten Schritt mit Orientierung zu arbeiten, und zwar Orientierung auf verschiedenen Ebenen, Orientierung im Raum, mir bewusst zu machen, wo bin ich gerade, welches Datum ist, welche Uhrzeit ist, in welchem Raum bin ich, wie ist die Adresse. Und dann kann man so Techniken anwenden wie viele vertikale Linien sehe ich in dem Raum, wie viele blaue Dinge sehe ich in dem Raum. Also dass ich mich wirklich im Hier und Jetzt orientiere, dass ich mir Orientierung über Wissen hole, also dass ich mir wirklich kognitiv auch anschaue, was passiert bei Angst, Panik im Körper, was sind die Vorgänge, um sich immer wieder bewusst zu machen, diese körperlichen Symptome, die ja so bedrohlich wirken, sind nicht gefährlich. Es ist immer wichtig, es zuerst körperlich abklären zu lassen, tatsächlich, das sage ich schon immer dazu, aber wenn alle ärztlichen Untersuchungen ohne Befund bleiben, dann kann ich mir immer wieder sagen, das ist nur die Überreaktion meines Nervensystems. Es ist jetzt gerade nichts gefährlich. Und auch sehr wichtig ist die Orientierung an anderen Personen, also an Vertrauenspersonen. Wenn ich das Gefühl habe, ich habe jetzt schon wen eingeweiht, das ist am Anfang ja oft sehr schambesetzt, aber wenn es dann schon soweit ist, wirklich Unterstützung zu holen bei anderen Personen und die bitten, durch Koregulation, durch einfach präsent sein, da zu sein und ein zusätzliches Gefühl der Sicherheit zu vermitteln.
Mhm. Du hast es jetzt gerade angesprochen vorher schon. Es gibt Betroffene, die berichten, dass während einer Panikattacke das sich tatsächlich so anfühlt, als würde man jetzt einen Herzinfarkt bekommen oder in Ohnmacht fallen. Das sind ja doch sehr starke Signale des Körpers, oder? Also das kann ja zusätzlich nochmal Panik auslösen.
Tut's auch. Aber das ist eben nur die Reaktion des Körpers auf eine potenziell erkannte Gefahr. Und wenn ich jetzt wirklich vor einem Säbelzahntiger stehen würde, wäre ich meinem Körper unendlich dankbar, dass der das Herz ordentlich anpumpt, dass der alles in Bewegung setzt, damit ich jetzt fliehen kann oder kämpfen, weiß ich nicht, ob ich gegen den Säbelzahntiger würde, aber damit ich wegkomme, dass es wirklich, wirklich wichtig ist zu verstehen. Mir hat dann tatsächlich einmal eine Ärztin gesagt, das absolute Worst-Case-Szenario bei einer Panikattacke ist tatsächlich, dass man in Ohnmacht fällt. Aber dann reguliert der Körper sich wieder selber. Es ist noch nie jemand an einer Panikattacke gestorben. Mhm. Und sich das immer wieder bewusst zu machen, hat mir persönlich, ich kenne das tatsächlich auch von früher, sehr geholfen, so zu wissen, das ist das Schlimmste, was passieren kann, und dann weiß mein Körper, was er tun muss. Mhm. Aber die Symptome natürlich sind angsteinflößend, und deswegen ist es so wichtig, sich das immer wieder bewusst zu machen. Das ist jetzt mein Nervensystem. Das sind ganz normale Symptome des Sympathikus, dass der aktiviert ist. Und ich bin jetzt nicht in Lebensgefahr.
Das nimmt dann schon ein bisschen die Angst, gell? Die Angst vor der Angst.
Die Angst vor der Angst.
Richtig. Caroline, hast du vielleicht irgendwelche Tricks, die du anwenden konntest, wo du das Gefühl bekommen hast, da bahnt sich jetzt die Panikattacke erst an?
Tricks tatsächlich in dem Sinne nicht, weil ich nie das Gefühl hatte, dass ich so Vorboten hatte. Mhm. Ich bin in der S-Bahn gestanden und auf einmal kam sie. Und ich wusste so, okay, wir können hier nicht raus. Ich habe niemanden um mich herum, den ich kenne. Mhm. Das sind alles fremde Menschen. Und ich bekomme jetzt meine Panikattacke. Also das ging dann einfach so. Es war nicht so, dass irgendwas kribbelt und mir denkt so, jetzt kommt was und ich kann mich vorbereiten darauf. So, nein, das passiert einfach. Du bist schon mittendrin in der Panikattacke und kannst dann eben nur Dinge wie eben Atmung und schauen, dass du bei dir bleibst und dass du vielleicht auch nicht irgendwie herumirrst oder schreist oder keine Ahnung, sondern wirklich nur darauf, auf dich und deinen Körper darauf achten, so okay, gut, das passiert jetzt, es wird aber nichts Schlimmeres passieren, es ist bald vorbei. Und ja, so einen wirklich schnellen Trick gibt's leider nicht, der irgendwie, ja, dass ich, weiß ich nicht, einen Schluck, ich meine, manchmal nehme ich auch einen Schluck Wasser dann, das passt auch, aber ich glaube, was ich gemacht habe, ist, ich habe die Therapie begonnen.
Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Also war das dann auch so, du hast mir im Vorfeld schon erzählt, dass du eine Therapie gemacht hast oder machst. Und war das dann so, dass du wirklich durch die Therapie einfach Strategien für dich entwickelt hast, wie du damit umgehst? Also dass es dann einfacher geworden ist?
Ja, auf jeden Fall. Also gerade in der Therapie habe ich darüber gesprochen, wann die Panikattacken passieren, in welchem Umfeld. Und wir haben uns die Panik angesehen. Und das hat es dann für mich auch leichter gemacht, zu wissen, wovor habe ich Angst, wann kommt die Angst, und dass es eigentlich nur mein Körper ist, der mir jetzt sagt, so hey, mein Nervenkostüm schafft's nicht mehr, wir brechen da jetzt aus, wir wollen dir zwar nichts Böses tun, aber meine Nerven schaffen es einfach nicht mehr. Und das hat mir dann auch geholfen, keine Angst mehr davor zu haben, sondern irgendwie das zu sehen als Ventil auch für mich. So, okay, in stressigen Situationen oder wenn es für mich in der Arbeit zum Beispiel, ich habe viel zu viel gearbeitet und dann bin ich da, fahre ich nach Hause mit der S-Bahn und dann passiert diese Panikattacke, weil ich die ganze Woche auch nicht geschlafen habe, nicht gegessen habe. Das ist einfach mein Körper, der mir ein Signal gibt und sagt so, hey, stopp, du musst jetzt mal wirklich Ruhe geben. Und dadurch, durch die Therapie habe ich das eben gelernt, eben wieder lieber zu mir zu sein und zu sagen, okay, ich brauche Pausen, ich muss nicht 60 Stunden arbeiten, die Welt geht nicht unter dadurch, alles gut. Ja, das war sehr effektiv für mich, ja.
Und hat es da so typische Situationen gegeben, wo du hast jetzt gerade erzählt, also Überarbeitung, großer Stress, wo dann man sagen hat können, okay, das waren immer ähnliche Momente oder davor die Zeit war ähnlich stressig und dann ist es gekommen?
Im Nachhinein und durch Tagebucheintragungen natürlich schon. Ich habe mir dann immer aufgeschrieben, wenn es zu einer Panikattacke gekommen ist, wo war ich, mit wem war ich, was ist davor passiert. Und da gab es dann schon das Muster, dass ich einfach zu sehr in meinem Kopf drinnen war und sehr gestresst einfach war und nicht mehr wirklich auf meinen Körper geachtet habe. Wenn ich müde war, habe ich mir gedacht, so, ich weiß, ich bin jetzt müde, aber die Deadline ist da. Ich arbeite da jetzt noch durch. Oder wenn irgendwie was bei meiner Familie ist, wo eine Krankheit ist, wo ich dann auch drüber nachdenke, okay, wie kann ich da jetzt helfen? Kann ich das machen? Das ist einfach dann so ein Gedankenstrudel immer gewesen. Und der hat das dann ausgelöst, dass wenn ich dann in engen Räumen war oder in Räumen, wo ich wusste, ich komme da jetzt nicht weg in der S-Bahn, ich kann nicht einfach raussteigen, wenn wir gerade mitten in der Fahrt sind. Und ich habe kurz diese ruhige Sekunde, wo sich der Körper denkt, ah, jetzt kann ich die Panik schalten. Sie ist jetzt gerade ruhig. Sie kann noch nicht weg. Hier ist sie. Das war dann ja für mich so der Auslöser, wo ich dann jetzt auch erkannt habe, so, okay, gut, muss irgendwie auf die Bremse schalten und vor allem auch, ich muss es anderen Menschen erzählen. Also ich habe es lange niemandem erzählt und das war dann natürlich ein zusätzlicher Stress, gerade in der Arbeit, wenn ich merke, ich kriege eine Panikattacke, so zu tun, so, ja, ich gehe auf die Toilette, mir geht's gut, kein Problem. Und dann sitze ich da auf der Toilette, habe die Panikattacke und gehe raus und denke mir so, okay, huhu, hoffentlich sieht's jetzt keiner, hoffentlich hat das keiner mitbekommen und dann wieder funktionieren zu müssen. Und das habe ich in der Arbeit gemacht, das habe ich privat gemacht. Ich wollte nicht irgendetwas erzählen, weil ich ja, wie vorhin schon erwähnt, ich habe mich geschämt dafür, dass ich das habe, weil ich es auch irgendwie nicht selbst greifen konnte und mir gedacht habe, so, ja, reiß dich halt zusammen. Und es hat mir dann schon noch geholfen, als ich das meinem engen Umfeld erzählt habe.
Wie hat das Umfeld dann reagiert auf das, als du das erzählt hast? War da viel Verständnis da oder wie ist man damit umgegangen?
Teils, teils. Ich glaube, viele haben es einfach nur, wenn ich es erzähle, war das so, okay, schlimm. Aber wollten sich dann selbst, glaube ich, nicht so damit befassen, was vollkommen okay ist. Aber meine beste Freundin zum Beispiel, die hat gesagt, du rufst mich an, wenn was ist. Währenddessen davor, ruf mich immer an. Und das mache ich auch. Also das habe ich immer gemacht. Ich habe sie immer danach angerufen oder habe sie währenddessen mal angerufen und habe gesagt, okay, da passiert was. Und sie ist da total wertfrei an die Sache rangegangen. Auch nicht irgendwie, dass sie mich gestresst hat von wegen, du musst irgendwie das und das machen. Also als ich die Therapie begonnen habe, war schon ein bisschen ein längerer Prozess für mich, dass ich dort überhaupt mal hingehe. Und da waren halt auch meine Freundinnen so, ja, hier hast du mal die Nummer. Behalt sie einfach mal im Geldbeutel. Probier es mal. Also wir waren schon eine sehr gute Unterstützung. Und ich bin sehr, sehr froh darüber, dass ich es dann wirklich auch gemacht habe.
Stichwort Therapie, Nina. Die Caroline hat erzählt, dass es ihr total viel gebracht hat und dass sie eben Strategien erlernt hat. Wie sinnvoll ist es denn, diese Panikattacken auch zu analysieren in einer Therapie?
Ich glaube, das ist sehr sinnvoll, sie zu analysieren, weil sie, so wie du es eh so schön beschrieben hast, auch immer einen Hinweis geben auf etwas. Und es ist irgendwie immer so ein Zeichen für irgendwas stimmt nicht ganz, irgendwas im Leben ist nicht so, wie es passt. Oder weil in der Angst und auch in der Panik geht es ja um unser Leben. Da geht es ja darum, dass wir unser Leben eigentlich beschützen wollen. Und das sind dann so, auch wenn es oft, und das beschreiben ja ganz viele, aus dem Nichts kommt, wenn man dann so die Forscherhüte aufsetzt und sich genau, wirklich genau das anschaut und wann und wie und was war davor und so, dann gibt es meistens so kleine Auslöser. Und manchmal sind die ja wirklich nur, mein Bauch hat gekrummelt oder ich habe das Gefühl, ich kann gerade nicht raus, Enge. Es geht immer mit Enge und Druck einher eigentlich. Und wenn ich aber eben so überarbeitet bin oder allgemein gestresst bin, ist mein Nervensystem ja schon in so einem übererregten Zustand, dass es ganz genau Reize scannt. Und die können eben im Außen sein oder auch im Innen. Und dann habe ich vielleicht einmal den einen Herzstolperer oder das eine Bauchkrummeln und dann kommt die Panik, weil das Nervensystem quasi schon so auf Anschlag ist, dass ein ganz kleiner Reiz genügt, damit es Heferl übergeht sozusagen. Und was wir dann auch tun in der Therapie, und das halte ich auch für sehr sinnvoll, ist es, sich genau anzuschauen, und was passiert dann? Weil man hat ja vor etwas Angst, in Ohnmacht zu fallen oder sonst was. Und die Angst ist ja nie konkret. Die Angst ist ja immer abstrakt und hat Angst vor irgendwas. Und dort wirklich genau hinzuschauen, und was wäre dann? Und was ist das Allerschlimmste, was dann passieren könnte? Und diese Gedanken zu Ende zu denken, kann oft auch helfen, um dann dort wieder Boden und Halt zu finden. Und weiß ich nicht, dieses, ich steige bei der nächsten Station einfach aus. Oder ich würde hier umfallen und dann wird mir wer helfen. Also es sind oft so konkrete Dinge, die dann wieder Stabilität geben, wenn man sie zu Ende denkt. Weil die Angst oder die Panik denkt ja nur bis, dann wäre alles vorbei und nicht weiter. Und es ist aber nie alles vorbei, es ist immer irgendwas.
Also interessant finde ich an dem Aspekt jetzt auch, dass du gesagt hast, dass es ist irgendwie die Ausgangsbasis dann entscheidend, oder? Dass man sagt, okay, das kann daher kommen, dass ich einfach in so einem stressigen Umfeld bin und dann kann ich schon, also ich bin schon so überreizt. Das heißt, es geht's immer mit Stress einher oder ist das nur eine Möglichkeit?
Also ich würde sagen, es geht immer mit einer schon latenten Übererregung des Nervensystems einher. Und das kann jetzt sein, weil ich gerade in einem stressigen Umfeld bin. Das kann sein, weil ich zu viel arbeite. Das kann aber auch sein, wenn wir an Trauma und Traumafolgen denken, dass ich es nicht anders kenne. Also dass das Nervensystem einfach ganz lang auf Übererregung und auf ständig hab acht sein ist und ich kenne es gar nicht anders, schaffe es aber sehr lang, das zu kompensieren und irgendwann schaffe ich es dann nicht mehr zu kompensieren und dann dekompensiert sozusagen. Mhm. Und dann ist die Panik wie so ein kleines Helferleinchen sozusagen, könnte man auch sagen, das sagt, hallo, da ist was, da solltest du hinschauen. Also die Übererregung des Nervensystems ist schon immer eine Komponente. Und das aus verschiedensten Ursachen, die man sich dann in der Therapie oder auch in Gesprächen, wo auch immer, genau anschauen kann.
Jetzt ist es so, dass viele Betroffene erzählen, dass sie nach so einer Panikattacke extrem fertig sind, also dass es einfach extrem anstrengend ist. Was kann man da tun, um sich dann danach wirklich zu erholen?
Also ich glaube, da gilt auch das, was die Caroline vorher gesagt hat, dass alles, was man nicht haben will, ja stärker wird und dass es wichtig ist, das zuzulassen. Und so eine Panik ist ein ordentlicher Bewegungssturm in unserem Körper. Und wenn ich jetzt mir vorstelle, es gibt eine wirkliche Gefahrensituation und ich bin gerade noch mit dem Leben davon gekommen, dann bin ich wahrscheinlich auch ziemlich fertig und würde nicht von mir verlangen, dass ich jetzt gleich wieder volle Hütten loslege und irgendwas machen muss, sondern sich das zu erlauben. Es ist normal, dass ich jetzt eine Pause brauche und es kann sein, ich trinke was, ich esse mal was, ich mache einen kleinen Powernap, ich gehe eine Runde in den Wald, was auch immer mir gut tut, aber dass man sich das auch ganz bewusst erlaubt, weil es ist normal, dass der Körper sich erholen muss von so einem Hochstressmoment.
Wie war das bei dir, Caroline? Wie ist dir danach gegangen?
Also bei verschiedenen Situationen, es war natürlich in der Arbeit, war meine Konzentration weg. Und eigentlich wollte ich gar nicht mehr arbeiten, aber man muss halt. Dann habe ich es halt durchgezogen, was natürlich nicht hilfreich war. Aber ich bin dann nach Hause gegangen, war instant im Bett und habe geschlafen. Und habe einfach gar nichts mehr machen können. So ging es mir dann auch, wenn ich unter Freunden war, war es natürlich ein bisschen einfacher. Dann habe ich einfach geschrieben, so, oh, bin schon weg, Kopfschmerzen, whatever. Und bin dann auch einfach nach Hause gegangen. Jetzt mittlerweile oder in der Therapie habe ich dann schon gelernt, dass ich das jetzt dann auch nicht einfach verdrängen sollte, wie es mir danach geht, sondern eben, dass ich lieb einfach bin zu mir und sage, okay, was brauche ich denn jetzt? Bin ich müde? Soll ich ins Bett gehen? Soll ich Musik hören? Soll ich was kochen? Einfach kurz mal innehalten und schauen, okay, was brauche ich jetzt und was braucht mein Körper jetzt? Und das mache ich. Und das habe ich dann halt auch in der Arbeit so gemacht. Also wenn es passiert ist, dass ich dann eine Runde um den Block gegangen bin und kurz mal den Kopf frei gelassen habe oder ich bin mir was zum Essen holen gegangen. Also dass ich mir die Zeit auch wirklich für mich nehme. Bei mir halt dann, oder ist mir jetzt auch momentan sehr wichtig. Und dass ich einfach lieb bin zu mir.
Jetzt ist es so, wenn, oder so stelle ich es mir halt vor, wenn jetzt solche Situationen, das sind ja sicher einschneidend, oder? Also wenn sowas passiert, dann hat man ja wahrscheinlich Sorge oder eben auch Angst davor, dass die Angst wiederkommt. Also Angst vor der Angst, wie wir vorher schon gesagt haben. Und wie auch der Titel des Podcasts ist. Wie bist du damit umgegangen? Hast du so diese Angst davor gehabt, dass das jetzt wieder kommen könnte? Oder ist es mit der Therapie dann weniger geworden?
Also es gab eine Zeit, da hatte ich sehr viele Panikattacken. Und da war ich, glaube ich, zu sehr im Strudel, um darüber nachzudenken, hoffentlich kommt sie nicht in einer Stunde wieder oder so. Jetzt denke ich gar nicht drüber nach, weil ich eben nicht mehr Angst vor der Angst habe. Ich sehe sie mehr so als Freund, der sagt, hey, schau wieder mehr auf dich. Nicht, dass das Nervenkostüm wieder Alarm schlägt. Ich glaube nicht, dass ich immer Angst vor der Angst in dem Sinne hatte, dass es halt wieder passiert. Weil es einfach so plötzlich passiert auch. Ich habe nicht irgendwie schauen können, weil ich muss ja trotzdem mit der S-Bahn fahren. Oder ich möchte trotzdem mit Freunden in ein Lokal gehen. Das waren typische Trigger für mich, wo ich gesagt habe, so, ja, natürlich kann es passieren, aber ich will jetzt auch nicht darauf verzichten.
Der Mut größer als die Angst.
Ja, irgendwie schon. Also ich wollte nicht, dass die Angst oder die Panik überhand hat, dass sie mich so leitet. Es gab eine Zeit, da hat sie mich geleitet und da hatte sie mich fest im Griff, aber da will ich halt nie wieder zurückgehen.
Aber das ist ja schon ein total selbstwirksamer Ansatz, oder Nina? Ja, also das ist ja schon sehr fortgeschrittener Ansatz. Den hat man ja vielleicht am Anfang doch nicht, oder? Gerade wenn das die ersten Male passiert, stell mir vor, dass man dann einfach auch total überfordert und jetzt kommt das gleich wieder. Und wie kann man sich dem stellen? Ist es dann wirklich so, dieser Zugang, das ist jetzt ein Freund, der mir sagt, pass auf dich auf. Das finde ich nämlich einen sehr schönen Ansatz.
Also sehr wertvoll, dass du da nicht in die Vermeidung gegangen bist. Das wäre ja eine naheliegende Strategie irgendwie so, ich vermeide die Situationen, wo es passieren könnte. Und auch das, wie man aus dem Kreislauf wieder aussteigt, hast du so schön beschrieben, eben, dass man sich bewusst macht, ich kann was tun und wenn es passiert, habe ich jetzt schon mein Wissen, ich kann atmen, ich kann durchschnaufen, ich kann die Situation verlassen. Also ich kann was tun, ist, glaube ich, eben, wie du sagst, Selbstwirksamkeit ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt in dem Ganzen, dass man sich nicht mehr als Opfer der Panik oder der Angst sieht, sondern weiß, und wenn sie kommt, ich weiß, wie ich damit umgehen kann. Und das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, weil dann wird die Angst oder die Panik wieder einfach ein Gefühl, wie alle anderen Gefühle auch. Mhm. Und Gefühle können sich zwar bedrohlich anfühlen, sind sie aber nicht. Und da gibt es, ich finde es so nett, da gibt es so ein Bild, da ist zuerst so ein riesiger Löwe drauf und wenn man näher hingeht, dann wird so ein kleines Kätzchen. Und so ein bisschen ist mit der Angst oft auch, dass man zuerst sich so denkt, boah, niemals kann ich damit zurechtkommen, es ist einfach viel zu schlimm. Und je mehr man damit in Kontakt geht und je mehr man es auch da sein lässt, desto besser wird es handelbar und kann dann sogar als Helferlein oder Freund, Freundin gesehen werden. Mhm. Ja.
Und das nimmt dem Ganzen einfach auch die Schärfe.
Ja. Und sich immer wieder bewusst machen, diesen Kreislauf der Angst, ich kann ihn jederzeit durchbrechen. Ich kann das, ich schaffe das.
Jetzt hat die Caroline aus ihrem Alltag erzählt mit der Arbeit, wie sie das auf die Arbeitswelt oder deine Situation damals ausgewirkt hat, wie du da damit umgegangen bist. Nina, wie können Betroffene diese Situationen am Arbeitsplatz meistern? Das stelle ich mir auch total schwierig vor.
Aus meiner Erfahrung ist es da tatsächlich im ersten Schritt als Wertvollste, dass man sich bewusst macht, ich kann jede Situation jederzeit verlassen. Weil auch das, was du vorher schon, das ist zwar nicht angenehm, aber auch sich bewusst zu machen, ich kann immer sagen, ich muss auf die Toilette, ist schon einmal echt wertvoll, weil wenn ich in einer Besprechung sitze und merke, mir steigt's auf und dann denke ich noch, ich kann jetzt einfach nicht rausgehen, dann wird's immer enger und immer schlimmer. Und dass man sich bewusst macht, okay, wenn ich merke, mein Nervensystem aktiviert, es wird mir eng, dann brauche ich einen Break, dann brauche ich eine Pause. Und sei es, ich gehe raus, sei es, ich gehe um den Block und im weiteren Verlauf dann, ich kann Arbeitskollegen einweihen, ich kann meine Freundin anrufen, ich kann mir Unterstützung holen, das wäre dann schon der nächste Schritt, wenn man den Mut gefasst hat, sich anzuvertrauen. Das sind so die wirksamsten Dinge aus meiner Erfahrung.
Wie kann man jetzt, wenn man die andere Perspektive einnehmen, also die der Freundin oder der Arbeitskollegin, des Arbeitskollegen, wie kann man da wirklich hilfreich agieren, unterstützend sein in so einer Situation?
Ich glaube, das Hilfreichste, was man tun kann, ist tatsächlich sich selbst zu regulieren und einfach da zu sein. Weil viele Menschen denken verständlicherweise sofort, ich muss jetzt irgendwas tun und ich muss irgendwas machen. Und das macht es aber oft nicht besser. Und das Wertvollste, was man tun kann, ist einfach selbst durchzuatmen, seinen Körper zu spüren, sein Gewicht zu spüren und einfach da zu sein. Wenn es als hilfreich erlebt wird und wenn es in der Beziehung passt, kann man auch fragen, ob es passt, dass man einen an der Schulter berührt oder sogar zwischen den Schulterblättern, dass man sagt, atme in meine Hand oder so. Das muss man situationsmäßig abwägen, ob das okay ist, und nie ohne Fragen würde ich das machen. Aber wenn man zum Beispiel merkt, boah, da hat jemand Panik und es schwappt auf mich über, das Gefühl zum Beispiel, dann ist es am allerwichtigsten, dass man zuerst was für sich tut. Weil ich kann nur gut da sein, wenn ich eben selbst reguliert bin. Also ich glaube, das Wertvollste, was man tun kann, ist, dass man in der Situation auf sich selbst schaut und einfach da ist für die andere Person und Sicherheit vermittelt.
Das war genau das, was du beschrieben hast, oder von deiner Freundin, dass sie einfach gesagt hat, sie jederzeit anrufen.
Ja, das ist genauso. Ich kann mich an meine letzte Panikattacke sehr gut erinnern. war nämlich in Graz bei einem Hürdenlauf. Da musste ich worauf klettern und oben merke ich, ich bekomme eine Panikattacke. Und da war ich auch so, das war's jetzt. Ich fliege da jetzt auch runter, weil ich hatte null Kraft mehr. Ich habe meinen ganzen Körper nicht gespürt. Und dann habe ich es irgendwie runtergeschafft. Ich weiß es gar nicht. Und mein Kollege, also meine Kollegen haben das mitbekommen. Und ich bin dann gleich direkt zur Seite und wusste so, okay, gut, wir müssen das jetzt aussetzen. Und meine Kollegen haben super gut reagiert, weil die wussten das nicht. Ich habe das niemandem erzählt. Ich wusste auch nicht, dass das jetzt da oben passiert. Mhm. Mein Kollege ist dann zu mir gekommen, hat gesagt, brauchst du was? Und ich war so, nein. Und er ist ein Stück weit weggegangen. Aber er hat mich trotzdem beobachtet, aber er wollte mit ihm, weil ich habe auch gesagt so, alles gut, kriege ich schon hin. Und dann sind wir halt, ich bin nicht weiter gelaufen. Ich bin so mit ihnen weitergegangen. Es wurde dann auch nicht wirklich darüber gesprochen, weil sie mir, glaube ich, auch diesen Freiraum gegeben haben, so wenn sie darüber sprechen will, dann wird sie es schon tun. Wenn nicht, wir sind da und alles ist in Ordnung. Und das fand ich halt super schön auch, dass das halt Arbeitskollegen waren, die sehr einfühlsam darauf reagiert haben und nicht irgendwie gepusht haben oder einfach weitergelaufen sind. Und ich glaube, also für mich ist das einfach das Wichtigste zu wissen, jemand ist da, aber ich kriege das jetzt schon auch alleine hin, weil ich halt auch irgendwie muss, weil manchmal ist niemand da. Aber es ist einfach schön zu wissen, es gibt Menschen, die auf einen aufpassen und für einen da sind.
Hat es da Momente gegeben, wo du dich bewusst zurückgezogen hast oder wo du gesagt hast, okay, muss das jetzt einfach mit mir sein, damit das alles wieder wird?
Auf jeden Fall. Also gerade in der Phase, wo ich sehr viele Panikattacken hatte, bin ich ja dann trotzdem mit Freunden ausgegangen und am Tisch gesessen, aber ich war nicht wirklich anwesend. Und dadurch, dass ich das auch niemandem gesagt habe, kamen natürlich schon ein paar Kommentare. Und dann habe ich gewusst, okay, ich glaube, es bringt jetzt auch nichts mit meinem auszugehen, weil ich bin nicht da und es tut mir nicht gut. Und immer Ausreden zu finden, warum ich jetzt gehe oder einfach nur zu gehen oder zu lügen, das wollte ich halt auch nicht. Und da war mir dann schon bewusst so, okay, ich muss da was machen, weil das kann ja jetzt nicht mein Leben sein, so desorientiert herumzugehen und meine Freunde immer anlügen zu müssen. Ja, die Momente gab es natürlich, wo ich mich zurückgezogen habe, einfach um auch bei mir zu sein und damit es mir halt auch wieder besser geht.
Wo war bei dir eigentlich der Moment, wo du gesagt hast, du willst jetzt eine Therapie machen? War das irgendein bestimmter Auslöser?
Es war bei meiner letzten Panikattacke, die nach langer Zeit wieder so stark war. Ich wollte nicht, dass mir das immer und immer wieder passiert. Ich lebe damit schon seit 8 Jahren, dass das immer wieder passiert. Und ich habe es mir nie direkt angesehen, weil eine Zeit lang war es ja dann wieder okay. Und ich dachte so, ah, okay, war ja eh nicht so schlimm. Und dann kam es aber wieder. Und dann ist es aber wieder extrem schlimm. Es wurde ja auch immer schlimmer. Und dann habe ich gesagt so, nein, ich möchte so nicht leben. Ich möchte nicht Angst haben, dass ich in solche Situationen komme, wie jetzt da oben bei dieser Hürde, weil das hätte auch echt schlimm ausgehen können. Es hätte wirklich sein können, dass ich da runterfliege und irgendetwas passiert. Und ich wollte einfach nicht mit diesem Gefühl auf der Brust leben. Ich war so, jetzt schau dir das mal ganz genau an. Und dann habe ich die Therapie begonnen.
Wieder total selbstwirksam, oder? Also voll stark.
Ja, aber es hat 6-8 Jahre gedauert, bis ich zu diesem Punkt gekommen bin. Und der Punkt, wo ich jetzt bin, hat auch Jahre gedauert. Also da gehört ganz viel Arbeit auch irgendwie dazu. Dem muss man sich auch stellen. Aber es ist ein super schönes Gefühl einfach. Ich habe jetzt seit fast 2 Jahren keine Panikattacke mehr und ich hatte auch keine Angst, wenn sie wieder kommt, weil es wäre einfach eben für mich nur mein Körper, der sagt, hey, pass auf dich auf. Ja.
Nina, braucht es manchmal einfach einen Prozess, bis man dort ist? Bis man sagt, okay, ich stelle mich dem jetzt.
Ich glaube immer. Es ist immer ein Prozess. Und es ist, glaube ich, auch ganz normal, dass man am Anfang zuerst einmal total irritiert ist und sich denkt, woher ist denn das jetzt kommen? Was ist das jetzt? Und vielleicht zuerst auch mal alle möglichen Ärzte abklappert, um zu schauen, irgendwas muss ich hier haben. Das ist sogar auch gut, weil man muss zuerst körperliche Dinge ausschließen, um dann sicher zu sein, okay, nein, es ist die Psyche, weil es gibt ja schon auch körperliche Erkrankungen oder Symptome, gerade wenn man auf die Hormone oder so schaut, die sowas auslösen können. Also das ist gut und wichtig. Und gleichzeitig würde ich gern jeden ermutigen, wenn sowas auftritt, möglichst schnell sich Unterstützung zu holen, im Sinne von mit jemandem zu reden, der sich vielleicht ein bisschen auskennt, oder ein Buch zu lesen drüber oder einen Podcast darüber anzuhören, dass man einfach merkt, okay, so geht's mehreren Menschen, ich bin nicht allein damit.
Ich habe total spannend den Ansatz gefunden, also der ja in Wirklichkeit von euch beiden gekommen ist, dass man sagt, okay, schau mir das jetzt auch ganz nüchtern an, ganz rational, was macht das in meinem Körper? Weil das nimmt schon wirklich die Angst da, wenn man da ganz rational drauf blickt, das ist, wenn man sich das einfach erklären kann, woher kommt das?
Und deswegen ist es, glaube ich, so wichtig, den Körper mit einzubeziehen, weil ich kenne auch viele Therapierichtungen, die versuchen, die Angst im Kopf zu lösen. Und das funktioniert bis zu einem gewissen Grad und irgendwann steht man dann aber an, weil man sich denkt, super, jetzt haben wir eine ganze Familiengeschichte angeschaut und alles, was im Leben je passiert ist, und Panik habe ich immer noch, weil diese Regulation des Nervensystems so ein wesentlicher Punkt ist in der Therapie, dass das, glaube ich, wirklich einer der wichtigsten Punkte ist, den man mit einbeziehen darf. Dass es einfach echt eine große körperliche Komponente gibt. Und das Wichtigste ist im ersten Schritt, das Nervensystem wieder zu beruhigen, weil mit einem hochaktivierten Nervensystem in der Therapie über Dinge zu reden, beruhigt mein Nervensystem nicht. Und da ist es wichtig, zuerst eben so Dinge wie Atmung oder wieder ein bisschen Bewegung reinbringen oder was auch immer einem dann hilft, mit zu integrieren, damit man sich's dann überhaupt erst anschauen kann, neutral. Weil wenn ich hochaktiviert bin, kann ich mir nichts neutral anschauen.
Hilft's da auch einfach, solche Strategien in den Alltag mit reinzubringen? Dass man sagt, okay, ich gehe jetzt einfach öfter raus generell. Ich schaue jetzt noch mehr auf meine Ernährung, weil das ist ja in Wirklichkeit auch, du hast es öfter gesagt, Caroline, bin lieb zu mir.
Ja, also ich habe für mich schon auch den Sport dann einfach eingesetzt. Ich habe aber darauf geachtet, dass es jetzt kein High-Intensive-Workout ist, sondern Yoga zum Beispiel oder Joggen gehen. Einfach damit ich auch ein bisschen den Stress, den ich so im Alltag vielleicht habe durch die Arbeit, dass der dann auch ein bisschen wegkommt und ich dann einen entspannten Abend zu Hause einfach habe. Auch durch die Ernährung wirklich zu kochen und mir die Zeit zu nehmen, nicht daneben irgendwie was anzusehen, sondern einfach wirklich darauf konzentrieren, Kochbuch, schnibbeln, alles und für den Moment einfach auch zu leben. Ich glaube, das war für mich ein wirklich großer Prozess, im Moment zu leben und nicht, was muss ich morgen noch machen und habe ich das schon gemacht, und dass ich dann nicht so in einem Strudel wiederkomme, sondern einfach, Arbeit ist erledigt, ich koche mir jetzt was, dann gehe ich joggen und dann höre ich Musik, einfach, dass ich mein Leben ein bisschen entschleunige. Also es war für mich schon auch wichtig. Und auch zu wissen, dass ich nicht die Einzige bin damit. Das war für mich, glaube ich, auch ein Punkt, warum ich lange nichts gesagt habe, weil es mir halt auch irgendwie peinlich war. Und weil niemand darüber gesprochen hat. Ich habe nie jemanden gehört, der gesagt hat, ich habe Panikattacken. Man kriegt das in Filmen vielleicht so mit. Da wird es dann ganz dramatisch gezeigt. Es ist auch dramatisch, aber niemand ist zu mir gekommen und gesagt, ich habe das auch. Oder hattest du das schon mal? Und als ich das dann erzählt habe, habe ich dann schon noch viele Freunde gehabt, die gesagt haben, so, ja, das hatte ich auch schon mal. Und das hilft natürlich extrem, dass es dann auch so einen Podcast gibt, wo man sich denkt, cool, ich bin nicht alleine.
Das ist ein super Schlusswort. Danke, dass ihr hier wart in diesem Podcast und dass ihr so wertvolle Insights gebracht habt und wertvolle Tipps. War voll schön, das Gespräch. Dankeschön.
Ja, danke auch.
Danke auch.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe auch, dass ihr viel mitnehmen konntet. Denkt vielleicht auch daran, Panikattacken sind unangenehm, aber wie wir es schon gehört haben, mit den richtigen Techniken kann man lernen, besser damit umzugehen. Und langfristig kann man sogar daran wachsen. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann abonniert den Podcast, lasst uns eine Bewertung da und teilt die Folge mit jemandem, der sie vielleicht braucht. Und denkt immer dran, ihr seid nicht allein und es gibt Wege, mit der Angst umzugehen. Bis zur nächsten Folge. Tschüss und Baba.